Ihr Lieben, wir wenden uns heute dem dritten Solus von Martin Luther zu, dem Sola Fide, allein der Glaube. 1515 brütete Martin Luther in seinem Turmzimmer über der Frage, wie er dem Zorn Gottes irgendwie entkommen könnte. Wie die meisten seiner Zeitgenossen hatte er große Angst vor Gott und eine noch größere Angst vor dem Sterben. Seuchen, Kriege und Mangelernährung rafften jeden Tag Tausende von Menschen dahin. Da traf Martin Luther wie ein Blitz die wichtige Erkenntnis, dass wir allein aus Glauben gerettet werden. Er stieß bei seinem Bibelstudium auf Römer 3, Vers 28, das wir gerade schon gehört haben. So halten wir nun fest, dass der Mensch gerecht wird ohne Werke, allein durch den Glauben. Wir werden Gottes Ansprüchen nie gerecht, indem wir gute Werke tun oder ein anständiges Leben führen. Wir müssen nichts für unser Heil leisten, sondern nur glauben, das genügt. Für Luthers Seele war diese Erkenntnis wie Balsam. Er schreibt darüber: Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren wurde und durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten war. Kannst du das nachvollziehen, was Luther damals empfand? Oder klingt das irgendwie für dich weltfremd, aus einer längst vergangenen Zeit? Was bedeutet dir Glaube? Laut einer Umfrage bezeichnen sich mehr als 80% aller Deutschen als gläubig. Sie glauben nämlich, dass es ein höheres Wesen gibt. Nur glauben die meisten von ihnen nicht, dass man dieses höhere Wesen auch persönlich kennenlernen kann. Fast 50% aller Deutschen gehören einer christlichen Kirche an. Zumindest einmal in ihrem Leben haben sie schon bezeugt, dass sie an das Bekenntnis zum dreieinigen Gott glauben. Nur 5% aller Deutschen besuchen regelmäßig einen Gottesdienst. Sie glauben, dass die Gemeinschaft und das Bibelstudium für ihr persönliches Leben wichtig sind. Damit haben wir nun schon drei verschiedene Arten von Glauben kennengelernt und ich finde, sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Welcher Glaube ist also gemeint, wenn wir sagen, dass allein der Glaube rettet? Ich möchte diese Frage gerne mit der Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum beantworten. Jesus stellt uns seinen Glauben, wie wir gesehen haben, schließlich als Vorbild vor Augen. Durch ihn erfahren wir, dass der Glaube allein rettet, der Nähe und nicht Distanz zu Jesus sucht. Matthäus 8, Vers 5. Als Jesus in Kapernaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Kapernaum lag an einer wichtigen Handelsroute und wurde daher von einer römischen Garnison bewacht. Die Stadt war klein und unauffällig, sodass die etwa 100 Soldaten mit ihrem Hauptmann ein ganz beschauliches Leben führten. Natürlich hatten sie alle schon von Jesus und von seinen Wundern gehört. Jesus hatte schließlich Kapernaum zu seiner Lieblingsstadt erklärt. Und er kam immer mal wieder von seinen Wanderungen dorthin, weil das seine Basisstation war. Auch Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus und Matthäus kommen alle aus dieser Stadt. Doch all diese schönen Geschichten über Jesus halfen dem Hauptmann plötzlich nicht mehr. Sein Diener, der fast wie ein Sohn für ihn war, war erkrankt. So schwer erkrankt, dass wohl nur noch Jesus sein Leben retten könnte. Der Hauptmann spürte, dass er persönlich Kontakt zu Jesus aufnehmen musste. Und auch wenn Juden den Kontakt zu Römern vermieden, er wollte es versuchen. So gab er seine Zurückhaltung auf und trat an Jesus heran. Beim Glauben, wie die Bibel ihn versteht, geht es immer um eine Beziehung zu Gott. Für Gott zählt nicht so sehr, ob du glaubst, dass es ihn gibt oder nicht. Er möchte gern dein Freund sein, dem du alles im Leben anvertraust. Wie wichtig Gott diese Beziehung ist, wird schon im jüdischen Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6 deutlich. Dort heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebe den Herrn von ganzem Herzen, liebe ihn von ganzer Seele und liebe ihn mit all deiner Kraft. Spürst du den Unterschied? Zu glauben bedeutet, Gott zu vertrauen, ihn zu lieben, auf ihn zu hören und ihm zu folgen und nicht nur zu denken, dass er irgendwo da oben vielleicht ist. Konkret geschieht dieses Lieben, indem du anfängst, seine Geschenke auszupacken. Gott bietet dir Heil an und du lässt dir dieses Heil wirklich gefallen. Er bietet dir Heilung an und du lässt tatsächlich diese Hilfe an deinem Leben zu. Leider öffnen sich nur ganz wenige Menschen so für den Glauben. Die meisten leben ihren Glauben nämlich lieber hinter verschlossenen Türen, wie auf diesem Bild hier dargestellt. Der englische Maler William Holman Hunt hat Jesus so gemalt. Er steht vor der Tür eines Menschen. Jesus klopft an, doch weil die Tür keine Klinke von außen hat, muss sie von innen geöffnet werden. Es liegt also an dir, Jesus in dein Leben hineinzulassen. Er drängt sich nicht auf, er klopft nur ein bisschen und erwartet, dass du ihm mit einem Stück Glauben die Tür öffnest. Da sagte der Hauptmann: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Ein zweites: Allein der Glaube rettet, der das Herz und nicht nur den Verstand berührt. Der Hauptmann ist ein wichtiger Mann in Kapernaum. Er hat es zu Ansehen, Macht und Besitz gebracht. Wenn er etwas sagt, gehorchen die Leute aufs Wort. Er hat Diener, die sein Haus in Schuss halten. Wenn er nach Hause kommt, steht das Essen auf dem Tisch und die Zeitung ist gebügelt. Er ist in einer Position, in der man es sich auf Kosten anderer gut gehen lassen kann. Als einer seiner Diener krank wird, da könnte der Hauptmann sich einfach einen neuen suchen. Das ist sein gutes Recht. Niemand kann ihm zumuten, mit einem Todkranken unter einem Dach zu leben. Doch daran denkt der Hauptmann nicht eine Sekunde. Ihm gehen die Schmerzen seines Dieners zu Herzen. Er leidet mit ihm mit, weil er ihn liebt. Und er tut alles, damit sein Knecht wieder gesund wird. Sein Verstand sagte ihm wahrscheinlich: Mit diesem Schicksal musst du dich abfinden. Aber sein Herz sagte ihm: Du kannst dich nicht damit abfinden. Geh zu Jesus und bitte ihn um Hilfe. Unser Herz ist zu einer Liebe fähig, die weit über unseren Verstand hinausgeht. Unser Herz findet Hoffnung, sogar in den allerschwierigsten Situationen. Insofern geschieht Denken in unserem Kopf, aber Glauben geschieht im Herzen. Nun wird vom Kindergarten bis zur Universität in unserem Land aber vor allem der Verstand trainiert. Darum beenden viele die Universität auch mit einem ziemlich großen Verstand, aber mit einem unterentwickelten Herzen. Die Bibel empfiehlt es genau umgekehrt zu tun. Sie sagt: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denn Glauben ist in erster Linie Herzenssache. Wir haben vorhin das apostolische Glaubensbekenntnis gesungen. Es ist gut, sich all diese Dinge immer wieder vor Augen zu halten und für wahr zu halten. Du musst deinen Verstand nicht aufgeben, wenn du anfängst zu glauben. Aber der Glaube an Jesus will dich weitaus tiefer berühren, als nur mal an der Oberfläche deines Verstandes zu kratzen. Er will dein Herz erobern und es begeistern. Darum öffne dich doch jetzt ganz neu für den Glauben an Jesus. Lass ihn zu dir sprechen und erlebe, wie ein Wort von Jesus dein Herz tatsächlich verändert. Ein Wort von Jesus tief in deinem Herzen verwurzelt macht dich selig. Da sagte Jesus zu dem Hauptmann: Ich will kommen und ihn heilen. Dieser eine Satz von Jesus war für den Hauptmann eine unbeschreibliche Erleichterung. Diese Offenheit ließ ihn erstmal kräftig durchatmen. Ein Hoffnungsschimmer tauchte am Horizont auf. Jesus hatte den Offizier mit Worten des Lebens beschenkt. Und der Hauptmann wusste plötzlich ganz genau, dass er sich auf diese Verheißung verlassen kann. 100%. Ein nie gekanntes Vertrauen durchflutete ihn und ein erstaunlicher Gedanke stieg in dem Hauptmann auf. Ein Wort von Jesus würde auch reichen und der geliebte Diener wäre gesund. Herr, sprich nur ein Wort. In diesem Glaubenssatz liegt ein großes Geheimnis. Denn tatsächlich können Worte die Wirklichkeit verändern. Worte haben eine große Kraft. Die Worte "Ich liebe dich" können dein Leben total verändern. Aus Ungewissheit wird plötzlich Gewissheit. Aus Traurigkeit wird durch diese Worte Freude. Und wenn schon menschliche Worte so viel bei dir ausrichten, wie viel mehr Segen liegt dann auf dem Wort Gottes? Mit diesen Worten hat Gott die Welt geschaffen. Er sagte, es werde Licht, und es wurde Licht. Darum nimm dir doch aus diesem Gottesdienst ein Wort von Jesus mit nach Hause. Lass ihn dein Herz erhellen, indem er zu dir sprechen darf. Ich habe mich da heute Morgen schon beschenken lassen durch die Losung aus Nehemia 9, Vers 17. Da steht: Du bist ein Gott der Vergebung. Gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte bist du. Mit dieser Verheißung können wir sehr gut in die Woche gehen. Und ich möchte mich von Jesus neu beschenken lassen, denn er ist ein Gott der Vergebung. Drittens, allein der Glaube rettet, der als Geschenk angenommen und nicht verdient wird. Da entgegnete der Hauptmann: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Also ich hätte Jesus gerne in meinem Haus willkommen geheißen. Warum nimmt der Hauptmann dieses Angebot nicht wahr? Warum hat er nicht dieses Verlangen, Jesus mit nach Hause zu nehmen? Ich denke, er hatte das Gespür dafür, dass er diese Gnade nicht verdient. Lukas berichtet uns, dass die jüdischen Nachbarn es gut fanden, dass Jesus den Hauptmann besuchen wollte. Sie sagten: Er ist es wert, dass du ihm hilfst. Er war sehr großzügig zu uns. Er hat uns sogar geholfen, die Synagoge wieder aufzubauen. Aber der Hauptmann wusste, dass man sich das Heil Gottes nicht verdienen kann. Er hatte keinen Anspruch darauf, dass Jesus seinen Diener heilt. Auch wenn er den größten Glauben der Welt aufbrächte, bliebe er auf Gottes Gnade angewiesen. Manche christlichen Gruppen lehren ja, dass man nur genug Glauben haben müsse, dann würde man von allen Krankheiten erlöst. Die Bibel sagt das nicht. Auch unserem Hauptmann war dieser Zusammenhang zwischen Glaube und Heilung völlig unbekannt. Wenn er das geahnt hätte, dann wäre er bestimmt gar nicht erst zu Jesus gegangen. Was wusste er schon von richtigem, falschem, kleinem oder großem Glauben? Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hatten ihn zu Jesus getrieben. Und so stand er mit leeren Händen vor Jesus. Doch gerade diese Offenheit war der Grundstein, auf dem ein großer Glaube wachsen konnte. Mich hat diese Situation an Petrus erinnert, als der Jesus beim Fischen kennenlernt. Er macht mit Jesus den Fang seines Lebens. Das Boot ist voller Fische und geht fast unter. Doch dann sagt er: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus macht sich die Hände schmutzig, wenn er uns hilft. Denn er ist heilig und wir sind es eben nicht. Darum haben wir überhaupt keinen Anspruch auf seine Hilfe. Wenn Jesus uns trotzdem hilft, dann geschieht das immer aus lauter unverdienter Gnade. Aber in dem Augenblick, wo wir diese Gnade uns im Glauben gefallen lassen, geschieht ein Wunder. Wir werden würdig, Gottes Geschenke anzunehmen. Seine Kraft wirkt plötzlich in unserer Schwäche und erfüllt uns. Und so möchte ich dir Mut machen, doch auch mit deinen leeren Händen zu Jesus zu gehen. Vielleicht möchtest du, dass auch dein Freund wieder gesund wird. Oder du verlangst danach, dass ein Familienmitglied endlich zu Jesus findet. Oder du sehnst dich danach, endlich auch mal Erfolg im Leben und bei der Arbeit zu haben. Du hast schon alles versucht, aber deine Kraft reicht nicht aus, um hier irgendetwas zu bewegen. Dann richte deinen Blick doch mal auf Jesus und seine Möglichkeiten. Sag Jesus wie der Hauptmann, was du auf dem Herzen hast. Vertrau ihm alles an und setz deine ganze Hoffnung auf Jesus. Und dann warte, was er zu dir sagt. Ich bin sicher, du wirst nicht enttäuscht werden, denn Jesus hat auch ein Wort für dich. Viertens, allein der Glaube rettet, der über das Wissen hinaus vertraut. Den einen Grund, warum der Hauptmann nicht wollte, dass Jesus zu ihm in sein Haus kommt, haben wir gerade kennengelernt. Es war seine Demut. Darum sagt der Herr, ich bin es nicht wert, dass du kommst. Der andere Grund lag aber darin, dass der Hauptmann ahnte, dass Jesus mächtig ist und dass er ein König ist und unheimlich groß. Darum sagt der Herr, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund, denn ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu dem einen, geh, dann geht er. Rufe ich einen anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. In unserer aufgeklärten Gesellschaft fällt es uns manchmal schwer, an Wunder zu glauben. Wissenschaftler versuchen seit 200 Jahren, uns jedes einzelne Wunder zu erklären. Das hat Spuren und Zweifel hinterlassen. Hebelt Gott auch heute noch Naturgesetze aus für seine Leute? Hat er das überhaupt jemals gemacht oder kannten sich die Leute damals nur nicht so aus? Heilt Gott wirklich oder geht es uns nur besser, weil wir in eine positive Stimmung gebracht werden? Wie wunderbar klar bringt der Hauptmann von Kapernaum doch seinen Glauben an Wunder mit seinem Alltag in Einklang. Für ihn ist das überhaupt keine Frage, ob der allmächtige Gott die Macht hat, Wunder zu tun. Der Hauptmann kennt sich nämlich bestens mit Befehlen und Gehorsam aus. Er erlebt es täglich in seinem Beruf und er weiß aus Erfahrung, dass man sich auf diesen Zusammenhang völlig verlassen kann. Dieses Wissen führt den Hauptmann zu einem tiefen geistlichen Verständnis über die Autorität Gottes. Dem Herrn aller Herren müssen doch alle Dinge gehorchen und seinem Bevollmächtigten müssen sich alle Dinge beugen. Jesus führt die Befehle des himmlischen Vaters aus und wenn Jesus einen Befehl gibt, dann werden da Diener und Engel genug sein, die diesen Befehl in die Tat umsetzen. Darum, Herr, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Was glaubst du, wie dieser Glaube an Gottes Größe und Macht dein Gebetsleben verändern würde? Denn wie oft vergessen wir, mit wem wir da eigentlich im Gebet reden? Wir beten, Herr, schenk doch meinem Freund einen neuen Arbeitsplatz, auch wenn es schwer ist, mit 55 noch etwas Neues zu finden. Was tun wir da? Haben wir vergessen, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat? Wenn du das nächste Mal betest, dann wünsche ich dir so einen reinen Glauben, wie der Hauptmann ihn besaß. Er wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist und dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt. Wenn du daran glaubst, dass ein Wort von Jesus genügt, dann werden all deine Ängste und negativen Gedanken ganz schnell verschwinden. Denn dieser Glaube erfüllt dich mit Kraft und er bringt sogar Jesus zum Staunen. Wir lesen in Vers 10, Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel noch bei niemandem gefunden. Darum fünftens, allein der Glaube rettet, der Halt und nicht nur Inhalt bietet. Jesus kann ja bekanntlich Gedanken lesen. Aber zweimal lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus sich tatsächlich gewundert hat. Das erste Mal wunderte sich Jesus über den Glauben der Einwohner von Nazareth. Er hätte in seiner Heimatstadt ja gerne auch ein paar Wunder getan, wie sonst überall. Aber es schlug ihm in Nazareth so viel Misstrauen entgegen, dass er nichts tun konnte. Gar nichts. Die ganze Zeit hieß es immer nur, woher hat er das denn? Wir kennen doch seine Familie und jetzt will der Messias sein? Dabei hätten seine ehemaligen Spielkameraden doch erkennen müssen, dass er wirklich von Gott gesandt war durch all die Wunder, die Jesus tat. Nun wundert sich Jesus hier ein zweites Mal. Ein ehrgeiziger römischer Offizier traut ihm mehr zu als jeder andere, den Jesus bisher in Israel getroffen hat. Das ist doch merkwürdig. Die Leute, die mit dem Glauben aufgewachsen sind, vertrauen Jesus nicht. Aber der, der keine Ahnung von Gott hat, vertraut ihm fast blind. Das war eine heftige Ohrfeige für die anwesenden Juden. Etwa so, als würde man einem professionellen Orchester verkündigen, dass der Sohn von der Reinigungskraft, der verbotenerweise auf die Pauke gehauen hat, der beste Musiker von allen wäre. Was will Jesus eigentlich hier deutlich machen? Die feste Überzeugung, den richtigen Glauben zu haben, kann uns blind machen für das, was Gott gerade unter uns tut. Manchmal wissen wir so genau, wie alles in der Gemeinde aussehen und funktionieren muss, dass wir überhaupt keinen Raum mehr dafür lassen, dass Gott auch etwas Neues schafft. Dabei geht es im Glauben doch um viel mehr als Gebote zu halten oder wichtige Glaubenssätze zu kennen. Es geht nicht nur um Inhalte, es geht um einen Halt im Leben. Der Glaube will gelebt werden, und zwar am liebsten, indem wir unser Vertrauen bedingungslos auf die Liebe und Nähe unseres Retters setzen. König David betete mit diesem Glauben, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die Nagelprobe für unseren Glauben. Da zeigt sich, ob unser Glaube hält, was er bekennt. Kein Ausweg in Sicht, kein Licht am Ende des Tunnels, aber eine Hand, die uns hält, und ein Arm, der uns trägt. Du kannst im Glauben erleben, wie Gott dich bewahrt, wenn du anfängst, wieder darauf zu vertrauen, dass da ein Gott ist, der dich trägt und führt durch dein Leben. Dass da ein Gott ist, der dein Leben heil macht, weil er es umgibt und ausfüllt. Da sagte Jesus: Aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen eines Tages kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Reich des Himmels einnehmen. Allein der Glaube rettet, der Zuversicht und nicht nur Einsicht schenkt. Jesus segnet hier den Glauben des Hauptmanns. Er stellt ihn auf eine Stufe mit Abraham. Ein römischer Offizier wird in einem Atemzug mit dem Vater aller Glaubenden genannt. Abraham, Isaak und Jakob waren auch nicht perfekt. Ihnen fehlte oft die Einsicht in das, was Gott mit ihnen und dieser Welt vorhatte. Sie gingen manchmal ihre eigenen Wege und fielen dabei auf die Nase. Aber oft genug bewiesen Abraham und seine Leute ein unendliches Vertrauen in Gott. Sie gingen voller Zuversicht mit den Versprechen Gottes um, genauso wie der Hauptmann es mit den Worten von Jesus tat. Darum macht Jesus dem Hauptmann ein weitaus größeres Geschenk, als er erwartet hatte. Er wollte nur, dass sein Diener gesund wird. Aber Jesus nimmt den Hauptmann mit in die Gemeinschaft aller Glaubenden auf. Er macht ihn zu einem Kind Gottes. Dann wird die Stimme von Jesus traurig. Sie klingt bedrohlich, wenn er sagt: Aber die Bürger des Reichs werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort wird dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Jesus macht klar, dass Gott keine Enkelkinder hat. Jedes Kind Gottes ist für sein Glaubensleben selbst verantwortlich. Wenn du Jesus nicht vertraust, schließt du dich damit selbst vom Heil aus. Wenn du aus seinen Zusagen keine Zuversicht gewinnst, werden die sicher geglaubten Stammplätze im Himmel schnell von anderen eingenommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt klar: Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Jesus möchte also den Glauben dieses Hauptmanns auch bei uns wiederfinden. Er möchte, dass wir ihm genauso zuversichtlich, rein, liebevoll und begeistert vertrauen. Er wünscht sich, dass sein Wort nicht nur in unserem Verstand hängen bleibt, sondern dass es tief in unser Herz durchdringt, dort Wurzeln schlägt und Früchte des Glaubens bringt. Und das geht so: Gott beschenkt dich mit seiner Gnade, aber diese Gnade muss von dir im Glauben angenommen werden. Gott spricht sein großes Ja zu dir, aber er wartet auch auf dein kleines Ja zu ihm, das du ihm vielleicht mit der Taufe geben kannst, wenn du es bisher noch nicht getan hast. Ja, Gott liebt dich und er sehnt sich danach, dass du diese Liebe erwiderst, dass du zu ihm kommst. Gott glaubt von ganzem Herzen an dich Und er freut sich, wenn du voller Zuversicht durch dein Leben mit ihm gehst. Darauf wandte sich Jesus dem Hauptmann zu und sagte: Geh nach Hause, was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Siebtens und letztens: Allein der Glaube rettet, der nicht nur redet, sondern tut, was Jesus sagt. In den anderen Evangelien wird das Ende dieser Geschichte noch ein bisschen ausführlicher erzählt. Der Hauptmann läuft nach Hause. Auf halber Strecke kommt ihm ein Soldat entgegen, der ihm berichtet, dass der Diener wieder gesund geworden ist. Dann kommt der Hauptmann freudestrahlend nach Hause. Er drückt seinen Diener an sich. Und als er fragt, wann es genau besser mit ihm geworden ist, stellt sich heraus, es war genau in dem Augenblick, als der Hauptmann mit Jesus sprach. Doch ein komisches Gefühl bleibt bei mir zurück. Ich kenne so viele Menschen, die trotz ihres Glaubens nicht geheilt worden sind. Haben die zu wenig geglaubt? So etwas zu behaupten, wäre eine Bedrückung für jeden Kranken. Es würde ihn nur weiter von der Heilung entfernen. Nein, so darf man nicht urteilen. Wie auf jedem Gebiet müssen wir die Erhörung unserer Gebete Gott überlassen. Manche erhört er tatsächlich sofort, auch wir haben das in unserer Gemeinde schon erlebt. Manche Gebete hört er schrittweise und manche ganz anders, als wir erwartet und erhofft haben. Den Glauben aber dafür verantwortlich zu machen, ob es uns gut oder schlecht geht, das ist überhaupt nicht im Sinn der Bibel. Ich bleibe lieber bei dem, was ich auch aus dieser Geschichte hier lerne, dass Gott mein liebender Vater ist, der weiß, was gut für mich ist und der mir gerne hilft. Aber der Glaube wird in der Bibel nicht betont, weil er wichtig wäre für mein Wohlergehen. Er beschreibt doch vielmehr, wie meine Beziehung zu Jesus aussieht. Rede ich nur über ihn oder lebe ich mit ihm? Jesus nannte seine Jünger oft die Kleingläubigen, und ich befürchte, dass wir heute in der gleichen Tradition stehen wie sie. Wir lassen uns auch oft von unseren Ängsten niederdrücken, wir tun nicht, was Jesus uns aufgetragen hat, wir vertrauen ihm nicht richtig. Die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum macht uns klar, dass es auch anders geht. Wenn wir wieder Glauben wagen, werden wir nicht so oft enttäuscht werden. Darum vertrau darauf, dass wirklich allein die Gnade dich vor Gott recht macht. Sie ist das Schönste, was dir je passieren konnte, und du kannst dich auf sie verlassen. Vertrau darauf, dass Christus allein für dich genügt. Er ist der einzige Weg zu Gott. Er allein kann dich in den Himmel bringen, und er ist dein Retter und hilft dir gerne. Und glaub daran, dass die Heilige Schrift absolut vertrauenswürdig ist. In ihr hat Gott alles aufschreiben lassen, was für dein Heil und für dein Leben wichtig ist. Und Gott hat auch heute ein Wort für dich, das dir Leben bringt. In diesen vier Soli fand Martin Luther Halt für seinen Glauben und für sein Leben. Und du kannst das auch. So wünsche ich dir, dass du es ganz neu wagst, wie der Hauptmann zu glauben, und dass du dann wie Luther sagen kannst: Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren war und durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten war. Amen.